So, ich darf heute in Römer 5, Vers 1 bis 11 lesen. Gottes Liebe als Grund unserer Hoffnung. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus und uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unseren Herzen ausgegossen, durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat, zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren. Ist er für uns gottlose Menschen gestorben? Nun wird sich kaum jemand finden, der für seine Gerechten stirbt. Andernfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir ja noch mehr. Wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Römer 5, Vers 11, 1 bis 11.
Jesus kam nun mit seinen Jüngern an die Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Wir waren letzte Woche bei der Auferweckung des Lazarus. Und bei diesem extremen Moment und auch dieser extremen Reaktion, die Jesus da zeigt, auf der einen Seite ganz Gott, der Martha mit göttlicher Weisheit konfrontiert, auf der anderen Seite ganz Mensch, der mit Maria weint. Und auch hier in Matthäus 26, in den letzten Stunden von Jesus, treffen wir wieder so einen extremen Moment. Wieder eine extreme Reaktion, die wir vielleicht von einem transzendenten Gottwesen gar nicht so unbedingt erwarten würden. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und wieder so eine Stelle, wo ich mit der Übersetzung hadere, weil es nicht stark genug ist, weil es gar nicht ausdrückt, was hier passiert. Während Jesus sich zum Gebet zurückzieht, überfallen ihn Dunkelheit und Schrecken. Und zwar in einem Ausmaß, das alles übersteigt, was er hätte sich ausmalen können. Das ist doch erstaunlich, oder? Viele frühe Christen können dem Tod doch eigentlich schon mit großer Gelassenheit entgegengehen. Wenn wir uns Stephanus anschauen zum Beispiel, dessen Gesicht im Angesicht des Todes aussah wie das Gesicht eines Engels, so überliefert es Apostelgeschichte 6,15. Abgeklärt. Er hat seinen Frieden gemacht. Und auch außerhalb des Christentums, und das ist ganz zynisch, aber so ist es, wird überliefert, mit welcher inneren Stärke und Gelassenheit Christen ihrer Todesstrafe entgegengingen. Dass sie singend den Löwen entgegenzogen und so weiter. Das hat beeindruckt. Nicht so bei Jesus. Nicht so bei Jesus an dieser Stelle. Er begegnet dem Tod nicht so, wie es viele seiner Nachfolger später tun. Keine heroische Geschichte, keine von Mut, nicht mal eine von Frieden und tiefer Gelassenheit. Und hätten die Evangelisten hier etwas erfunden, dann hätten sie doch an dieser Stelle etwas ausschmückend nachhelfen können, oder? Ihm wenigstens so ein bisschen Seelenfrieden andichten. Dass sie das nicht tun, man muss ja einen guten Grund haben. Und das sagt mir eines, dieser Tod ist nicht mit einem anderen Tod vergleichbar. Dieser Tod ist eben nicht mit einem anderen Tod vergleichbar. Es geht weiter in Matthäus 26. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie und ging hin und betete wieder zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Jesus spricht hier immer wieder vom Kelch, gell? Wir kennen diese Redeweise vom Kelch, wir benutzen die auch im Abendmahl. Und wenn wir hinschauen, dann stellen wir fest, der Kelch ist damals die übliche Redensart für eine Hinrichtung. So, wenn wir zum Beispiel zu Sokrates schauen, Sokrates stirbt durch den Schierlingsbecher, durch den Giftbecher. Also hier ist eine philosophische Rede von dem Kelch, der tötet. Und doch ist es auch noch mal mehr. In den Propheten wird immer wieder auf den Becher des Zornes Gottes hingewiesen, angesichts von Ungerechtigkeit und Bosheit. Da heißt es zum Beispiel in Hesekiel 23, du musst den Becher voller Angst und Zerstörung trinken. Ja, also nicht den Becher der eigenen Schuld, sondern den Becher des Zornes Gottes im Angesicht von Schuld und Zerstörung, den Becher des Gerichts. Und in Jesaja 51, da ist die Rede von Menschen, die den Kelch, den der Herr in seiner Hand hielt, leer getrunken haben. Diesen Trank, der jeden zum Taumeln bringt. Diesen Trank, der jeden zum Taumeln bringt. Wenn Jesus hier von dem Kelch spricht, dann weiß er, was ihm bevorsteht. Dann weiß er, dass das Schlimmste, was ihm bevorsteht, nicht Folter und Tod sind, sondern dass es die Erfahrung uneingeschränkten göttlichen Zorns sein wird über das Böse und über die Sünde der Menschheit. Das ist das, was ihn droht einzuholen. Und die Reaktion, die Jesus hier in diesem Moment zeigt, das sagt etwas darüber aus, was gerade in ihm passiert. Also er muss in diesem Moment einen Vorgeschmack von dem verspüren, was ihn da in den nächsten Tagen in voller Härte am Kreuz einholt. Nein, nicht der Tod, nein, nicht der Schmerz, sondern dieser Zorn Gottes. Vollkommene Trennung von Gott, wie ein vernichtendes Feuer. So wird das Gerichtshandeln Gottes in 2. Thessalonicher beschrieben. Unglaublich hart und gleichzeitig in seiner Fairness unübertreffbar. Da sagt ein Mensch, ich will nichts mit Gott zu tun haben, und Gott sagt, und du wirst auch nichts mit mir zu tun haben. Dann in letzter Konsequenz, wenn du sagst, Gott, dein Wille, nicht dein Wille geschehe, dann wird Gott sagen, gut, dann geschehe dein Wille. Das ist das, wie es 2. Thessalonicher beschreibt. Und C.S. Lewis schreibt dazu, wer zu Gott sagt, ich will mit deinem Willen nichts zu tun haben, zu dem sagt Gott, dann geschehe dein Wille. Krass, oder? Unglaublich hart und unglaublich fair. Und wenn wir uns, was würde geschehen, wenn Gott dir seine gnädige, seine lebenserhaltende Macht entziehen würde? Was würde geschehen? Was würde geschehen, wenn er seine Hand über dir abziehen würde? Was würde geschehen, wenn er sich dir entziehen würde? Wie kein anderer Mensch muss Jesus aus dieser lebenserhaltenden Liebe des Vaters gelebt haben. Das ist sein Lebenselixier. Daraus tut er alles, daraus ist er alles. Wenn er sagt, der Vater und ich sind eins. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Dann wissen wir, was es für ihn heißen muss. Und in diesem Moment hier, blickt Jesus in den Abgrund. Zum ersten Mal seit aller Ewigkeit und auch zum einzigen Mal in aller Ewigkeit wird die Verbindung zum Vater durchtrennt. Wie ein Gift ist dieser Kelch, der den Körper taumeln und in Qualen brennen lässt. Und ich glaube, genau das geschieht in diesem Moment mit Jesus, was hier Jesaja beschreibt. Er blickt in den Abgrund, er betet. Er öffnet die Augen, er will zum Vater blicken und er blickt in den Abgrund. Und die Hölle öffnet sich vor ihm. Und so wie die göttliche Liebe, menschliche Liebe unendlich übersteigt, so muss er jetzt in den Abgrund des Zornes Gottes blicken. Wie viel wiegt wohl allmächtiger Zorn, wenn er über dir und mir zusammenbricht? Wie viel wiegt allmächtiger Zorn? Jesus stirbt nicht einfach wie ein Mensch, und das ist der Grund, warum das so anders ist. Er lebt in vollkommener Einheit mit dem Vater, und diese Einheit, die wird er jetzt verlieren. Um unseretwillen. Warum macht Jesus ausgerechnet vor seinem Gang ans Kreuz so eine Erfahrung durch? Warum da? Warum muss er das spüren? Warum hält der Vater das nicht von ihm fern? Am kommenden Freitag feiern wir Reformationstag. Und seit Martin Luther unterscheiden wir in der systematischen Theologie zwischen einem aktiven und einem passiven Erlösungshandeln. Ein aktives und ein passives Erlöstwerden. Passiv ist genau das, was wir ganz oft beschreiben, was wir im Abendmahl feiern, wovon wir sprechen. Passiv heißt, Jesus stirbt als Opfer für unsere Sünden. Jesus stirbt als Opfer für deine und für meine Sünden. Und ein aktives Erlösungshandeln heißt, Jesus hat das Leben gelebt, das du und ich hätten leben sollen. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und wisst ihr was? Wenn Jesus uns nur passiv erlöst hätte, wenn er nur in Anführungszeichen ans Kreuz gegangen wäre, wenn er nur für uns gestorben wäre, dann wären wir zwar frei. Aber Gott könnte uns eigentlich immer noch nicht lieben. Wie sollst du jemanden lieben, der es nur gerade so aus dem Knast geschafft hat? Für den gerade noch ein anderer bezahlen musste? Der nur gerade so rausgekommen ist? Und wir müssten immer Angst haben, dass wir nochmal wieder einen Fehler machen. Und dass Gott dann sagt, das war jetzt wirklich einer zu viel. Also bis hierhin war es okay. Aber jetzt verbox nicht nochmal. Wie der Gefangene, der aus dem Gefängnis freikommt und bekommt gerade noch ein Busticket in die nächste Stadt und dann heißt es so, und jetzt musst du dich selber durchschlagen. Aber Jesus hat beides getan. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Passiv. Und er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Also er ging nicht nur ans Kreuz, um meine Schuld zu sühnen, sondern er lebt auch das Leben, das ich hätte leben sollen. Und ich glaube, die Nagelprobe können wir machen, wenn wir das höre Israel uns mal anschauen, was da der Anspruch ist, den Herr, deinen Gott zu lieben, einfach nur so von ganzer Seele, aus ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Und ich scheitere an diesem einfachen Anspruch. So kurz formuliert, so viel zu viel. Ja, ganz arg, das ist ja ungefähr so das Problem von Petrus. Ich habe dich ganz arg lieb, aber aus ganzer Seele? Wann ist denn ganze Seele? Wann ist denn genug genug? Und dass es Jesus hinkriegt, ganz Gott und ganz Mensch, dieses perfekte Leben zu leben. Aus ganzer Seele, aus ganzem Herzen und mit all seiner Kraft. Wir werden nicht nur von Jesus freigekauft. Er kauft auch das Heil für dich und mich. Wir werden nicht nur von ihm freigekauft. Er gibt uns auch den Verdienst eines gerechten Lebens mit. Eines Lebens, von dem Gott sagen kann, ja, und ich liebe dich dafür. Für dieses Leben liebe ich dich. In diesem Moment, hier in der Dunkelheit des Gartens, da hätte Jesus die Chance, sich wegzuducken. Da hätte Jesus die Chance zu sagen, ich lasse es. Das ist die Versuchung. Das ist das, was ihn hier einholt. Das ist der Abgrund, in den er blickt. Zu fliehen vor seinem Schicksal und vor dem Tod. Und es scheint so, als lässt ihn der Vater hier sehr bewusst kosten, was da auf ihn zukommt. Und ganz ehrlich, das ist eklig. Es gibt manche Situationen im Leben, wo man hinterher sagt, es war durchzustehen, aber hätte ich es vorher gewusst, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, das, was Jesus erlebt hier, ist, dass der Vater ihn das kosten lässt und sagt, das kommt auf dich zu. Das kommt auf dich zu. Und es ist an ihm, gehorsam zu sein. Und zwar, das ist ein verrückter, ein pervertierter Gehorsam. Jesus sagt, dein Wille geschehe. Und der Vater sagt, wenn du mir gehorsam bist, dann werde ich dich verlassen, ich werde dich verstoßen und ich werde all meinen Zorn auf dich werfen. Und es ist ein Gehorsam, der nicht zum Segen führt, der schlichtweg zum Zorn führt. Nicht um Gerechte zu retten, sondern um schlafende Sünder zu retten. Da schlafen so ein paar Freunde von ihm. Jesus weiß, was hier auf ihn zukommt. Und ich glaube, es ist deshalb notwendig, an dieser Stelle das zu erleben, weil er die freie Entscheidung hat. Er hat hier die freie Entscheidung, gehorsam zu sein. Oder zu sagen, also für die mache ich es nicht. Die schlafen ja. Die sind ja eingeschlafen. Mit Fug und mit Recht könnte Jesus hier zornig sein als seine Jünger, die es nicht mal in dieser Stunde schaffen, ihm zur Seite zu stehen, sondern einpennen. Vater, soll ich wirklich für die sterben? Die haben es ja schon wieder nicht hinbekommen und sie werden es auch nicht hinbekommen und sie werden es auch morgen und übermorgen nicht hinbekommen. Und sie werden wieder fallen und sie werden wieder einschlafen und sie werden wieder müde werden und träge und faul und vergesslich und sie werden wieder fallen. Und sie haben noch nie etwas zustande gebracht, dass dir, Vater, wirklich gerecht wurde. Für die soll ich sterben, ernsthaft? So, und mit Fug und Recht könnte Jesus auf dich und mich wütend sein, fürchte ich. Und sagen, und er schläft wieder ein. Und er wird wieder faul. Und er wird wieder träge. Und er wird wieder fallen. Und er wird es wieder falsch machen. Und er wird es wieder aus sich raus probieren. Und er wird es nicht hinkriegen. Und er wird versagen. Und Jesus verstellt sich hier überhaupt nicht. Das finde ich so stark. Dreimal sagt er dem Vater, dass er seinem Heilsplan lieber aus dem Weg gehen würde. Weil er Angst davor hat, was hier passiert. Und dreimal ringt er sich dann aber zu einem "Aber dein Wille geschehe" durch. Und dreimal hat er zwischendrin die Chance, nochmal nachzugucken, ob die Jünger wirklich schlafen. Und die schlafen immer noch. Und trotzdem kommt er wieder zu dem Punkt zurück. Wisst ihr was? Das ist Liebe. Und wenn wir nur passiv erlöst wären, müssten wir uns doch fragen, liebt uns Gott wirklich? Okay, das hat er gemacht, aber kann er uns jetzt in die Augen schauen? Jetzt nach dem, was ich heute wieder verbockt habe? Wirklich? Kann uns Gott wirklich lieben? Ja, er hat's voll durchgespielt. Im Garten Gethsemane hat er es durchgespielt. Er musste. Dreimal. Und die Jünger hatten nichts aufzuweisen. Die Jünger liefern nicht ab. Und dann sagt Jesus etwas Erstaunliches. Und das zeugt wieder absolut von seiner göttlichen Seite. Er ist Gott. Und hier wird es wieder sichtbar. Er sagt nämlich etwas Erstaunliches. Er sagt im Prinzip, naja, sie wollen es, aber sie können es nicht. Sie wollen es, aber sie können es nicht. Er sagt nämlich, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Krass, oder? An der Stelle zu sagen, ihr wollt's ja. Ihr pennt mir ständig ein. Ich weiß aber, ihr wollt's. Aber es geht nicht aus dir. Du kannst es nicht aus dir machen. Du kannst dich nicht genug Gott lieben machen. Wir können es nicht. Jesus konnte es. Und er sagt uns nicht nur, wie wir leben sollen und wird uns darin zum Vorbild, sondern er gibt uns auch die Kraft. Er verwandelt uns von innen. Und wir lernen hier bei Jesus, es geht nicht um unsere Leistung. Es geht nicht darum, dem aus uns heraus gerecht zu werden, damit er uns lieben kann. Sondern wir haben hier einen Jesus vor uns, der genau das in Stellvertretung durchficht für uns. Für dich und für mich. Und sagt, und ich hab dich lieb. Und wenn du mir dreimal einpennst, ich hab dich lieb. Wir können hier von Jesus sehen, was vollkommene Integrität ist. Das ist unglaublich. In der absoluten Unsichtbarkeit, in der Dunkelheit, entscheidet er sich für Gehorsam. Und wisst ihr was? Gehorsam entscheidet sich nicht an großen Worten, auch nicht an großen Aufrufen, auch nicht an den ganz großen Momenten, sondern es entscheidet sich hier in seinem Herz und es entscheidet sich in deinem Herz. So simpel, in einem Herz der Anbetung. Sondern dann ist es nicht nur ein großartiges Beispiel für Integrität, sondern auch für Gebet. Wie oft beten wir in der Hoffnung, dass unser Wille geschieht? Beim Gebet geht es nicht darum, Gottes Wille zu beugen. Das dürfen wir ihm alles bringen, das macht Jesus hier auch, gell? Das macht er hier. Legt ihm alles hin. Sagt, wenn es möglich ist, ich will es nicht. Und dann sehen wir, worum es geht, nämlich darum, unseren Wille vom Wille des Vaters formen zu lassen. Und er macht das hier so simpel, indem er am Ende sagen kann, aber dein Wille geschehe. Und trotzdem unterdrückt er sich darin nicht. Unterdrückt er darin nicht seine Gefühle. Also er betet nicht nur, dein Wille geschehe, völlig abgeklärt und göttlich, sondern er legt Gott alles hin, sein ganzes blutendes Herz. Und kann dann sagen, und jetzt sag du mir, wo es hingeht. Dein Wille geschehe. So, und das Dritte, was wir hier sehen können, und das ist mindestens genauso faszinierend wie die zwei anderen, ist, was Langmut, wie es so schön heißt, unter den Geistesgaben, aus Gottes Sicht ist. Dann lassen ihn die Jünger komplett im Stich. Und er sagt nicht, ihr Idioten, sondern er sagt, euer Geist ist willig. Euer Geist ist willig. Ihr könnt es nicht schaffen, aber ich weiß, ihr wollt es. Weil ich weiß, das wäre Arbeitszeugnis, wäre das, er hat sich stets bemüht, gell? Ja. Nur der Punkt ist, Jesus sagt es und er meint es auch so. Das ist verrückt, das ist anders als bei allen Personalern, glaube ich. Jesus liefert uns hier ein großartiges Beispiel dafür, was es heißt, dass Gott Menschen in liebevoller Geduld begegnet. Wie Gott uns ansieht. In unserem Versagen, in unseren Niederlagen, in allem, was uns an Schlechten in unserem eigenen Leben einfällt und begegnet. So, und wisst ihr was? Wenn wir das versuchen, dann können wir nur daran scheitern. Das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollen. Das heißt, wir dürfen es versuchen. Aber wir werden immer wieder daran scheitern. Und wisst ihr was? Das ist auch nicht der Anspruch. Weil wenn Jesus nur ein Vorbild wäre, dann müssten wir dem entweder gerecht werden, was wir nicht können, oder wir müssten daran verzweifeln. Aber wenn er der Erlöser ist, wenn er der Liebende ist, wenn er derjenige ist, der all das aus Liebe für dich und für mich getan hat, dann muss ich nicht mehr sagen, oh, trag ich schwer an dem Kelch, den ich für dich trage. Oh, trag ich schwer an dem, was ich mich für dich bemühe. Oh, bemühe ich mich in meinem Leben, sondern ich darf sagen, das, was ich hier zu tragen habe, ist gerade schwer, aber es ist nichts gegen das, was du getragen hast. Und weil du unermessliches Leid getragen hast, deshalb möchte ich auch das hier tragen. Und weil du unermesslich geliebt hast, deshalb möchte ich lieben dürfen. Und weil du so viel vergeben hast, deshalb möchte ich vergebend leben. Und wisst ihr was? Das ist Demut. Demut ist kein Wettkampf, wer am allerdemütigsten ist. Den Wettkampf hat Gott längst gewonnen. Den hat er längst gewonnen. Sondern Demut heißt, sich hinter der Liebe Gottes sammeln zu dürfen. Und sagen zu dürfen, ja, du hast es gemacht. So groß. So viel davon darf ich auch tun. Wenn Jesu Erlösungshandeln nur ein passives gewesen wäre, wenn er nur gestorben wäre und die Konten ausgeglichen hätte, dann müsste ich im Hier und Jetzt Angst haben und ich könnte mir nie sicher sein, dass Gott mich wirklich liebt. Aber das ist es eben nicht. Und wir haben es vorhin schon von Eva gehört, ich möchte es jetzt nochmal lesen. Römer 5, da fasst es Paulus so zusammen, denn wir sind nun gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Aktives Erlösungshandeln heißt, Gott zieht dich an und er sieht alles, was Jesus getan hat. Und er kann es sehen. Und er kann sagen, du warst es nicht, aber ich rechne es dir an. Ja, du bist wunderbar und wunderschön. Und Wahnsinn, welche Stärke du an den Tag legst. Dann sind wir vor Gott auch schön und gerecht. Dann dürfen wir uns auch als heilig bezeichnen. Wohl wissen, dass in unserem Leben so viel Unheiliges ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Also daran wird sich hoffentlich etwas ändern. Aber daran, dass da etwas Unheiliges in unserem Leben bleibt und wir uns nicht selbst erlösen, daran ändert sich nichts. Und doch dürfen wir wissen, dass Gott uns ansieht und sagt, das ist makellos. Und doch versuchen wir auch so oft irgendwie noch, unser Gesicht zu wahren. Oder unsere weiße Weste. Oder das, was im Dunkeln ist, im Dunkeln zu lassen. Es ist gar nicht nötig. Es ist nicht nötig, dass wir unser Gesicht wahren. Und noch etwas können wir eben aus dieser Liebe lesen. Nämlich Gott hat alles, was er an Zorn hatte, auf Jesus geworfen. Alles, was er hatte, alles das holt ihn ein. Und seine Liebe zu uns hält trotzdem stand. Und wenn du irgendwann in deinem Leben an diesen Punkt kommst, wo du dich fragst, bin ich es noch wert? Darf ich noch mal kommen? Hat er mich wirklich noch lieb? Was sollte dich jemals von ihm trennen dürfen, wenn du zu ihm zurückkommst? Was sollte da noch dazwischen kommen, was größer ist als sämtlicher Zorn Gottes? So, und dann dürfen wir anders mit unserem Herrn umgehen. Nicht nur als Vorbild, nicht nur als Messlatte, nicht als derjenige, an dem wir uns messen und scheitern, sondern seine Liebe als die Basis zur Veränderung in sein Bild. Und seine Reinheit als das, was Gott in dir sieht, als die Auszeichnung, als das, was er wahrnimmt, wenn er dich ansieht und sagt, sehr gut. Und seine offenen Arme als dein Weg zum Vater. Amen.